Wir haben Morddrohungen. Wir hatten einen Kollegen, der hat rohe Herzen im Briefkasten gefunden, bis hin zu diesem, und da schüttelt es mich immer noch, weil ich sage, also Social Media kann ich besser weg als eine Bedrohung, die mir so richtig, wie die Schaufensterscheiben, ne, die mir also so echt entgegenprallt.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Zündholz. Dieses Mal auch wieder im Nachgang zu einer Demokratieshow. Denn ich möchte ja auch hier auf diesem Format unsere Vereine, die wir da auszeichnen, auch nochmal etwas eingehender vorstellen, vor allem für alle die, die nicht vor Ort waren. Denn ich finde, diese Arbeit, die diese Vereine leisten, die wir dann da mit der goldenen Brandmauer auszeichnen, ist wirklich, wirklich klasse. Und das kann ich auch beim heutigen Gast sagen. Als die zugesagt haben, dass sie die Nominierung annehmen, habe ich mich schon sehr gefreut. Und als dann jetzt auch klar war in Leipzig dann abends, als dann das Publikum abgestimmt hat, dass sie den ersten Platz haben, habe ich auch so im Stillen gedacht, da hat es wirklich den Richtigen getroffen. Also ich meine, die anderen waren auch super, keine Frage. Aber ich kann ja vielleicht gleich auch nochmal sagen, warum ich mich auch im Stillen gefreut habe, dass sie es bekommen haben. Denn meine goldene Brandmauer ist ja dotiert mit einem Preisgeld. Das ist aus dem Buch Du hast die Wahl. Meine Tantiemen habe ich ja zu 100% an demokratiefördernde Projekte gegeben. Und hier sind jetzt 1.000 Euro an Colorido gegangen. Das ist ein eingetragener Verein im Vogtland in Plauen. Und ich habe jetzt die Geschäftsführerin in der Leitung, und zwar Dorita. Grüß dich.
Hallo.
Hallo. Wir kennen uns ja schon von der Bühne, dementsprechend sind wir schon alte Bekannte quasi. Und Colorido, was ist das?
Ja, was ist Colorido? Colorido hat sich viele Jahre mit dem Rechtsextremismus beschäftigt und das war so diese einzige Säule, weil wir halt den dritten Weg auch in unserer Stadt hatten und es da auch nötig war, ständig was zu tun. Rassismus, dann noch begleitend Antisemitismus. Und das war so, das hat uns voll ausgefüllt, Demonstrationen gegen Demonstrationen zu organisieren. Aber inzwischen hat natürlich im Laufe der Jahre Colorido auch andere Themenfelder entwickelt, weil wir auch flexibel auf die Weltlage, auf alles, auf die politische Lage, sagen wir es mal so, uns einlassen. Und wie gesagt, inzwischen ist Erinnerungspolitik ein großes Thema bei uns. Und da kann man sagen, so die jüngste Geschichte, die NS-Zeit und die Wendezeit. Und wir sind ein sozialer Ort geworden. Das hat mit dem Ukraine-Krieg begonnen und das hat sich verstetigt. Und das ist, glaube ich, jetzt so das, was einen Großteil unserer Arbeit ausmacht. Einen Raum zu haben, sich mit Menschen zu treffen, dass Menschen sich ausprobieren können, was Eigenes auf die Beine stellen können. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allem in so ländlichen Gegenden. Und dann haben wir noch einen Bring- und Nimm-Laden. Also wir bekommen wirklich viele Spenden und wir geben es eins zu eins von dem Laden wieder raus.
Das ist für mich deshalb auch wirklich so gelebte Demokratiearbeit vor Ort, weil ihr wirklich, glaube ich, diese ganze Bandbreite abdeckt. Allein deshalb habe ich mich schon sehr gefreut, ne, weil ihr das wirklich auch sehr hands-on macht. Und das war ja auch der Grund, weshalb ihr euch dann auch besonders gefreut habt, denn ihr werdet in keinster Weise gefördert bei eurer Arbeit.
Nein, wir werden in keinster Weise gefördert. Wir versuchen immer mal so für Projekte dann über Stiftungen noch was zusätzlich zu bekommen. Im Großen und Ganzen bekommen wir Spenden. Menschen, die uns unterstützen, die sagen, die Arbeit ist wichtig, die auch ein monatliches, immer wiederkehrendes Geld einzahlen, man sich so ein bisschen drauf verlassen kann, dass das regelmäßig kommt, dass die Mieten gedeckelt sind, die Nebenkosten gedeckelt sind. Alles andere passiert rein im Ehrenamt. Also sowohl im Laden als auch im Begegnungscafé sind dort nur Ehrenamtliche zugange und machen das.
Steigen wir mal bei dem Thema ein, euer Kampf gegen Rechtsextremismus. Ihr habt da den dritten Weg. Das ist ja so eine Kleinstpartei, eine Extremstpartei, eine nationalsozialistische Partei, kann man sagen. Wie sieht das vor Ort aus, wenn ihr dann in Anführungszeichen gegen die arbeitet?
Ja, das ist nicht mehr so extrem. Da muss man ganz kleines bisschen ausholen. Also der dritte Weg ist nicht mehr in Plauen. Der hat sich ins Vogtland noch ländlicher angesiedelt. Aber es ist ja so, dass das mit Corona, mit diesen Corona-Demonstrationen hier in der Stadt, gingen die ja alle dann Hand in Hand, ne? Das waren dann die Freien Sachsen, der dritte Weg, die AfD. Und so ist diese Mischpoke ja immer auch noch, ne? Das sind einzelne Korder aus dem dritten Weg, die bei der AfD mitspielen. Die AfD hat sich stark radikalisiert, vor allem hier gerade im ländlichen Raum. Die Freien Sachsen sind hin und wieder noch da. Und dann gibt's noch so kleinere Gruppen, sehr, sehr junge Menschen zwischen 13 und 17. Das ist die Vogtlandrevolte, die sich diesem Ganzen auch anschließen. Das ist so ein Abklatsch der Elblandrevolte. Aber die sind halt auch schwer gefährlich und auch sehr gewaltbereit. Und das ist so, dass man keine Demonstrationen mehr macht, weil die auch keine Aufmärsche mehr machen, sondern dass man gucken muss, dass man aufklärt, dass die immer noch da sind und wie gesagt, dass die eben auch gewaltbereit sind und dann eben auch Schutz anbieten oder Hilfe oder wo könnt ihr euch hinwenden. Und da haben wir ein großes Netzwerk aufgebaut, dass man auch immer sagen kann, passt auf. Du bist jetzt gerade betroffen von rechter Gewalt. Wir können dir das und das empfehlen. Wir haben da im Netzwerk die und die Organisationen, die sich darum kümmern.
Denn das muss man, glaube ich, wirklich mal deutlich machen. Und das hatte ich auch so in Leipzig erlebt. Im Publikum saßen unter anderem auch welche aus Westdeutschland. Und die haben mir im Nachhinein gesagt, sie haben es nicht für möglich gehalten, wie gefährlich inzwischen Arbeit gegen Rechts in Ostdeutschland ist. Und hatten, glaube ich, auch unter anderem euch da als Beispiel. Du hast ja auch gesagt, ihr selbst werdet auch entsprechend bedroht mit eurer Arbeit.
Ja, also wir haben eigentlich alles durch, von bösen Briefen im Briefkasten bis dahin gehen, dass die Leute, die den Briefkastenschlüssel haben, dann vorher schon Handschuhe angezogen haben, bevor sie da reingegangen sind. Schaufensterscheiben eingeschmissen mit Pflastersteinen. Wir haben Morddrohungen. Wir hatten einen Kollegen, der hat rohe Herzen im Briefkasten gefunden. Bis hin zu diesem, und da schüttelt es mich immer noch, weil ich sage, also Social Media kann ich besser weg als eine Bedrohung, die mir so richtig, wie die Schaufensterscheiben, ne, die mir also so echt entgegenprallt. Bei Social Media kann ich mich schütteln, kann ich sagen, okay, sie sitzen abends wieder auf dem Sofa und lassen ihren ganzen Frust raus. Aber wenn man dann sieht, wie eine Scheibe zusammenklappert und dass die auch 1.000 Euro kostet, dann tut es mächtig weh. Und auch bei einer Morddrohung hört der Spaß eben auf. Und ich hatte auch keine Kraft weiter. Ich hätte das ins Zivilrechtliche schieben müssen, weil meine Anzeige lief dann so, ja, das ist nicht so relevant. Das macht das mal im Zivilrecht aus. Also ich wusste ja, von wem die Morddrohung kam und habe die auch entgegengeschleudert bekommen. Also man hat sich da nicht so sehr gut drum gekümmert. Ja, und irgendwann hört man dann auf, weil man dann auch sagt, ich nehme das jetzt so hin und ich sehe und achte auf mich und ja.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal der feine Unterschied. Du hast es ja selbst gesagt, Social Media ist immer so ein bisschen fern und da, ne, ist wieder irgendein Frustrierter, aber hier vor Ort, ihr kennt euch ja gegenseitig. Also du weißt ja, wer dich bedroht. Ne? Die siehst du vielleicht übermorgen wieder beim Bäcker oder sonst wo. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Bedrohungslage und auch eine ganz andere Mulmigkeit, die sich dann da breit macht.
Ja, genau so ist das. Mhm. man kennt die Leute, man kennt sich. Und leider sind es auch manchmal Leute, von denen man es auch gar nicht erwartet. Also auch wenn einem da mal so gar ganz garstige Worte entgegengeschleudert werden, dann nehmt doch jeden Migranten mit nach Hause. Oder ich habe einen Freund von meinem Sohn getroffen, der ging bei uns 2015, der kam mit diesem Flüchtlingsstrom immer ein und aus und es ist ein ganz lieber Kerl und inzwischen hat er Familie und hat ein Kind und dann trifft man sich in der Stadt und natürlich drückt er mich, weil ich bin auch für das Kind auch Großmama und dann geht ein älteres Ehepaar vorbei und sagt, na die guck mal, die Alte hat's aber nötig und das tut schon weh. Es tut auch weh für den Mensch, der dort steht und ne, der das, also das sind so Dinge, wo ich dann sage, oh, ich möchte euch jetzt was hinterher schreien, aber mir fällt gerade gar nichts ein.
Ja, und das heißt schon was, weil du bist ja eigentlich nicht auf den Mund gefallen, wie ich dich so wahrgenommen habe, beziehungsweise es gibt auch eine sehr schöne Dokumentation über dich von dem ZDF-Format 37 Grad, die haben dich so über ein paar Wochen begleitet und haben, wie ich finde, eine Frau dargestellt, die wirklich extremst engagiert ist und sich auch da nicht unterkriegen lässt, beziehungsweise in der Dokumentation wurde auch gesagt, du hattest in der Schule im Betragen immer, naja, nicht ganz so gute Noten, ne? Weil du dich an vielen Stellen einfach nicht gefügt hast.
Ja, das habe ich schon zu DDR-Zeiten nicht gemacht. Also das hat ja auch immer was mit einem Elternhaus zu tun, mit Eltern, die einen aufziehen. Und da gerät man dann immer mal in Konflikte und die hatte ich eigentlich zuhauf, weil ich halt natürlich auch, wenn man jünger ist, das Vokabular meines Vaters gerne gebraucht habe. Und das war nicht staatskonform. Und dann ist man halt schnell in der Bredouille drin. Deshalb hatte ich im Betragen meistens so eine Schwankung zwischen 3 und 4 und ich hatte aber ansonsten einen Leistungsdurchschnitt, den man mir nicht absprechen konnte. Also ich gehörte nicht dazu, dass meine Leistungen dann unterirdisch waren und das Betragen auch noch dazu, sondern bei mir war das also wirklich, die Leistungen waren überdurchschnittlich und das Betragen war halt immer so ein bisschen, ja. Und zum Schluss war es so, auf dem Abschlusszeugnis habe ich dann eine 2, weil man gemeint hat, wenn man mit Auszeichnung abschließt, dann kann man da, glaube ich, keine 3 hinschreiben, da passt dann was nicht, da fühlen sie sich selber komisch.
Okay, aber das heißt, du hast dann dich um solche Systeme, die irgendwie Druck ausgeübt haben oder irgendwie dich in eine andere Ecke drängen wollten, nie wirklich geschert?
Nein, ich habe mich darum nicht geschert und ich muss ehrlich sagen, da braucht es aber auch eine Rückenstärkung. Also das waren damals meine Eltern, meine Großeltern, wir haben auch alle in einem Mehrgenerationenhaus gewohnt, also alle in einem Haus zusammen und das hat auch funktioniert. Und heute ist es mein dritter Ehemann, der beste von allen, der dann stützt und natürlich die Kinder. Also ich habe meine Kinder wieder so rangezogen, dass die das auch so verstanden haben. Und das ist ja auch in der 37-Grad-Reportage diese große Lachszene, wo mein mittlerer Sohn sagt, bei uns war schon immer anders. Aber man braucht eben Rückendeckung. Und man muss wiederum seinen Kindern die Rückendeckung auch geben.
Absolut, weil ich glaube, gerade Rechte ja auch gerne anfangen, über Familie Druck auszuüben, ne? Oder dann eben irgendwie das schwächste Glied in der Kette zu suchen und dann darauf einzuwirken. Jetzt ist aber Colorido ja nicht nur deine Familie oder ich sag mal so, alle, die da mittlerweile sind, sind vielleicht sogar deine Familie, aber es sind ja mehr als deine klassische Familie. Wie groß ist euer Verein?
Unser Verein hat 27 Mitglieder jetzt, glaube ich, so nach Stand, weil das Mitglieder mache ich nicht, das macht unsere Schatzmeisterin. Aber ich reiche immer die Anträge weiter. Wir haben inzwischen auch verschiedene Nationen mit aufgenommen in den Verein, also die gesagt haben, Mensch, wir würden gerne Mitglied werden bei euch. Der Verein ist nicht so riesig groß. Wir haben nie so gesagt, wir möchten das so einen quantitativen Anspruch haben, sondern einfach Leute, die wirklich was machen wollen. Und dann gibt's aber trotz alledem nicht nur die Vereinsmitglieder. Es gibt auch diese Ehrenamtlichen, die sagen, ich will hier mittun, aber ich will nicht unbedingt in einem Verein sein, aber ich möchte was tun. Und das sind auch nochmal eine stattliche Zahl, weil ohne dem wird's nicht laufen. Ohne dem könnten wir das alles gar nicht stemmen.
Ich denke, das macht auch Mut allen, die jetzt da uns zuhören und sagen, ja, ich würde ja auch gern was tun, aber ich weiß immer nicht was und habe vielleicht auch nicht so Bock auf Verein gleich und so weiter. Also man sieht ja, man kann sich ja auch punktuell dazu begeben, ne? Und das kann man in Plauen und das kann man an vielen anderen Orten.
Unsere Social-Media-Frau sitzt in Ahaus und einer in Leipzig. Also für die Recherchearbeit, das Einpflegen in Seiten, die sitzen auch woanders. Also man kann sich auch deutschlandweit mit uns vernetzen und sorgen. Also solche Dinge kann ich für euch auch tun. Das ist ja alles mit den neuen Instrumenten möglich. Stimmt, Fotos einpflegen, all das, was uns Arbeit abnimmt, das wollte ich noch dazu sagen.
Ich sag mal, die Arbeit, die ihr da ja macht, und wie gesagt, es ist ja nicht nur die Arbeit gegen rechts, sondern ihr habt ja zum Beispiel auch diese Erinnerungsarbeit, weil du selbst mal irgendwann erkannt hast, in eurer Region erinnert man sich gar nicht an die Geschichte. Es gibt an ganz vielen Stellen eben nichts, wo man weiß, wie war das eigentlich hier zur Nazi-Zeit und Co. Beschreib mal die Arbeit.
Unsere Erinnerungsarbeit ist wirklich die, dass wir sagen, Plauen war eine Stadt der Täter. Bei uns wird sehr viel auf Opferkult Wert gelegt. Also man spricht immer nur über Opfer, Opfer, Opfer. Aber man vergisst, dass wir wirklich eine Täterstadt waren. Wir hatten ein 4-KZ-Außenlager von dem KZ Flossenbürg. Wir hatten ein riesiges Zwangsarbeiterlager mit über 2000 Zwangsarbeitern in der FOMAG. Die haben also rein Rüstungsindustrie dann ja gemacht. Und wir hatten natürlich den Gauleiter Mutschmann. Plauen war lange Zeit Gauleiterstadt, bevor es dann Dresden wurde. Die Mutter von Rudolf Hess hat den Bund Deutscher Frauen hier gegründet. Die HJ ist hier gegründet. Also, und über diese ganze Geschichte, wenn wir die dann manchmal in Schulen mitnehmen oder auch eine Ausstellung eröffnen, gerade während der jüdischen Wochen, dann sind die Leute immer so, ach, so schlimm war das. Und weil da wirklich kein Hinweis drauf passiert. Ne? Es ist also wirklich immer nur Opfer, Opfer, Opfer. Aber wenn man sich Opferanzahlen anguckt, ist Plauen, man kann jetzt bei Opfern nicht von Gut und Böse sprechen, aber wir sind eigentlich noch recht weggekommen bei dem Ganzen, bei dem, was wir eigentlich getan haben. Und trotz alledem wird das andere hochgehalten. Man findet im ganzen Stadtbild nichts zu diesen Außenlagern und auch zu dem Zwangsarbeiterlager. Ich habe lange Zeit Corinne Duan bekleidet, deren Vater war im Zwangsarbeiterlager der FOMAG. Und die habe ich fast 20 Jahre, ist sie hierher gekommen und jedes Jahr hat sie, die ist Chansonsängerin, jedes Jahr hat sie ein Konzert in Plauen gegeben, aber nicht einmal konnte sie irgendwo hingehen und hat gesagt, hier ist das Lager gewesen. Wir sind dann zwar immer dorthin gefahren und da ist ein riesiges Feld davor und dann hat sie für sich so diesen Spruch kreiert, das Feld blüht, es liegt nicht brach. Das war so ihre Erinnerung und sagen, mein Vater war hier. Und das ist schon sehr traurig, dass man dann gar nichts in der Richtung macht. Und Plauen hat halt außergewöhnliche Ausschläge immer irgendwo gehabt, ob das jetzt die NS-Zeit war, aber auch in der Zeit der Wende. Und das ist so eine Sache, bei uns wird diese 89er-Geschichte hier sehr, sehr verheroed, um es mal so zu sagen. Man nimmt es, also ja, wir die Plauener. Und das ist aber eigentlich grottenverkehrt. Also sowas kann man nicht machen. Und dadurch ist das auch so entstanden, dass ne, wir Ossis und wir haben doch und wir Plauener, wir haben doch. Und jetzt macht man mit uns das und das, aber es wird vieles andere einfach unter den Teppich gekehrt. Und da muss man halt immer mal wieder den Finger in die Wunde legen. Und das macht einem aber keine Freunde.
Ja, das glaube ich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich so an Plauen denke oder eben auch an Sachsen, das ist natürlich ein Ort, wo ich auch immer sagen würde, jo, die kannst du eigentlich nicht mehr retten. Die haben sich da so einen in die Tasche gelogen in vielen Bereichen. Ne? Und wenn du selbst sagst, in Plauen, es gibt eigentlich kaum Hinweise darauf, dass das mal alles hier auch oder viele Täter waren, dann ist das ja eigentlich auch eine unmenschliche Arbeit, dann mit einem 27 People e.V. dann dagegen anzugehen, beziehungsweise ergänzt um die ganzen Freiwilligen noch. Was gibt dir denn da die Motivation, es immer wieder zu tun?
Na, die Motivation ist, es ist wichtig. Und zum anderen muss man sich dann Verbündete suchen. Also wir sind dann relativ schnell Mitglied geworden in der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Über die bekomme ich viele Ausstellungen. Dieses Jahr haben wir sogar vor, also dass einer von uns in den Sprecherort von dieser kurz genannten SLAC geht. Und da vielleicht mal, um noch mehr dran zu bleiben, immer an diesem Thema. Wir haben Fachtage hergeholt. Wir haben mit Flossenbürg einen guten Austausch. Die haben Ideen, was man jetzt machen könnte und wie man weitergehen könnte. Den Mut, den braucht man dann, um weiterzumachen. Und ich sage immer, diese Stadt muss ja irgendwo sich mal mit ihrer Geschichte beschäftigen. Und ich will nicht zu denen gehören, die das Ganze verschönigen. Ich will schon meinen Ton dazu sagen und andere von uns halt auch. Und genauso ist es mit der DDR-Geschichte. In unserem Verein sind einige aus der Opposition. Auch da muss man kritisch immer mal wieder drangehen und sagen, stopp, was macht ihr denn jetzt gerade hier?
Ja, das sind ja im Prinzip diese Unbequemlichkeiten, die man dann den Leuten immer wieder unter die Nase reiben muss und sagen muss, so ganz so einfach dürft ihr euch das da nicht machen. Aber umso mehr toll, dass du das da so in Eigenregie und auch mit vielen tatkräftigen Helfern da tust. Unter anderem ja auch euer Laden, ne, den ich ja auch ziemlich genial finde, aber der gleichzeitig natürlich auch wieder so eine Ausprägung ist, ja, eines Zustandes unserer Gesellschaft.
Ja, dort nimmt Bedürftigkeit zu, das merken wir jeden Tag, jede Stunde jetzt, also gerade in den letzten 3 Wochen. Die Angst vor dem, was noch kommen könnte, die Aussagen unserer Regierung, die lassen die Menschen fast mitunter erstarren. Und dann kommen die in den Laden und sagen, ich habe überhaupt kein Geld, wie lange wird es denn euch noch geben, muss ich jetzt hamstern? Ne? Wo ich dann sage, nein, ihr müsst nicht hamstern, dieses Jahr wird es uns sicher noch geben. Und nächstes Jahr schauen wir weiter. Bis jetzt ging immer wieder eine Tür auf. Ne? Junge Mütter, die ihre Sachen tauschen, ne? die kleine Größe bringen, eine größere Größe wieder mitnehmen. Ältere Frauen, die ihren Geburtstag feiern und sagen, Mensch, kann ich mir bei euch mal ein paar Gläser mitnehmen? Ich habe gar nicht so viele im Schrank, aber ich habe jetzt mal einen runden Geburtstag und ich würde deswegen gern mal was einschenken. Und dann natürlich auch immer wieder Migration. Die werden ja sowieso vergessen und mit ihrer Bezahlkarte, was wollen sie denn machen mit der Bezahlkarte? Also es ist ja auch so ein Ding, dass man sagt, die kriegen nur noch das Geld auf eine Karte.
Also das heißt, ich bringe eine Sache und darf mir im Gegenzug eine Sache rausnehmen, die ungefähr gleich wert ist. Ne? So ist das Konzept.
Nee, eigentlich nicht. Also man kann was bringen, das kann auch was Kleineres sein und nimmt wieder was mit. Manch einer kommt nur rein und nimmt nur mit. Also wer halt nichts hat, der muss jetzt auch nichts bringen. Und manch einer steckt dann auch was in die Dose und sagt, hier, ich habe eine große Tasche, ich mache euch da was rein.
Hm. Ja, ist eigentlich, also wenn du das immer so beschreibst oder auch, ich kenne so andere Konzepte, die auch so sind und wie du auch sagst, die, diese Leute nehmen sehr sensibel wahr, was die Politik da gerade tut. Und weil ich sag mal, wer mit dem Rücken zur Wand steht, der ist dann natürlich auch nochmal hoffnungsloser. Also ich finde das ja so toll, dass man damit quasi auch sehen kann, dass gerade in Anführungszeichen am unteren Ende der Einkommensskala die Solidarität relativ groß ist, auch eingedenk solcher Läden.
Ja, da muss man aber auch trotz alledem Regeln aufstellen, weil es gibt sie immer, die alles mitnehmen wollen und den anderen möglichst gar nichts lassen. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff, denke ich. Also man muss es dann einfach mal aussprechen, muss sagen, du pass mal auf. Du hast jetzt 5 Pullover, wann willst du die alle anziehen oder was willst du damit machen? Ne? Und die Gefahr ist natürlich auch immer groß. Das Phänomen hatten wir, unser Laden war erst an einer anderen Stelle in der Stadt. Und da ist kurz, also so 500 Meter entfernt, ist ein An- und Verkauf entstanden. Und dann haben wir da so Teile gesehen, wo die uns sehr bekannt vorkamen. Und kurioserweise, als wir dann umgezogen sind, gab es auch diesen An- und Verkauf nicht mehr. Also so Missbrauch ist auch immer drin und da muss man halt schauen. Aber im Großen und Ganzen würde ich das, glaube ich, nicht mehr machen oder wir würden das nicht mehr machen, wenn das die Regel wäre. Und die Regel ist halt wirklich solidarisch miteinander umgehen, den Leuten danken, die die Sachen bringen, ein nettes Gespräch mal kurz anfangen und einfach, das ist eben auch viel in dem Laden möglich, miteinander darüber reden, was gerade ist. Und viele begreifen dann auch, dass das, was dann so blau immer schimmert, nicht das ist, was die Menschen wirklich wollen. Die wissen schon, was da kommt. Aber manchmal ist es dann wieder der Frust, der rauskommt.
Ich glaube auch, das ist fast Sozialarbeit, die ihr da vor Ort macht. Ne? Gar nicht so sehr den Verkauf, sondern wirklich die Menschen auch mal abholen in Gesprächen. Und wie du sagst, also die nur weil da ein, in Anführungszeichen, faules Einmal drunter ist, bricht man ja nicht das ganze Angebot ab, ne? So wie ja auch. Nein. Aber umgekehrt, so funktioniert ja auch Politik. Ja, da wird dann gesagt, ja, da ist einer, der, was weiß ich, Totalverweigerer ist oder das System ausnutzt. Also wird das ganze System in Frage gestellt. Das ist ja genau der Quatsch, der gerade diesen Menschen eben nicht hilft. Es gibt ja Menschen in ganz Deutschland, die euch unterstützen als Verein in Sachen Vereinsarbeit. Aber könnte ich auch aus ganz Deutschland euch Klamotten schicken für euren Laden?
Wenn es nicht zu teuer wird. Ja, nein, natürlich kann man uns auch welche schicken, logisch. Man kann uns ein Paket schicken oder irgendwas schicken, aber man kann natürlich auch immer spenden. Und die Sachen finden sich auf unseren Kanälen und das hilft immer auch alles weiter. Und man kann auch bei uns dieses schicke Handtuch bestellen. Das findet man zum Anschauen auch auf unseren Kanälen und dann kann man da gerne, also das Handtuch kostet 20 €, und wenn man aber noch was dazu spenden will, ist das auch immer schön. Dann ist es so ein Giveaway mit einer kleinen Spende dran. Aber wie gesagt, man kann uns auch schicken, je nachdem. Wir haben ja jetzt aus Leipzig, haben wir ja auch ein angekündigtes Auto, die wollen demnächst kommen, die wollen sich das alles angucken und wollen aber auch gleich mitbringen und sammeln gerade noch. Das ist schon interessant, was da draus auch wieder entstanden ist.
Ach, aus der Leipzig-Show?
Aus der Leipzig-Show, genau.
Ach. Wie, jetzt erzähl mal konkret, um was geht's da jetzt?
Da hat uns eine junge Frau gleich angesprochen, inzwischen hat sie auch Kontakt aufgenommen, dass sie also sammeln wollen und dass sie dann ein Auto voll machen und dann würden sie uns das gerne bringen und da sich dann gleichzeitig eben auch mal das Ganze angucken. Und da ist ja schon wieder Austausch, wieder Vernetzung, wieder jemand, mit dem man ins Gespräch kommt. Und das ist das, was uns auch immer am meisten begeistert. Weiter vernetzen, weiter gucken.
Absolut. Und vor allen Dingen dieses Stadt-Land-Gefälle auch so ein bisschen damit ausgleichen. Ne? Weil ich glaube, ja. In der Stadt, also ich war jetzt ja auch das erste Mal so gefühlt in Leipzig, beziehungsweise ich war öfter in Leipzig, aber das erste Mal, dass ich so richtig die Stadt wahrgenommen habe. Das ist ja eine tolle Stadt. Also ich war wirklich überrascht. Es gab einige, die sagten, ja, das ist so das neue Berlin. Also sehr trubelig, sehr jung, sehr, sehr viel möglich. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man da in Sachsen unterwegs war. Ja? In dem Sachsen, was man vom Klischee nach ganz anders sehen müsste. Ne? Und ich glaube, wenn man dann so einen Austausch zwischen Stadt und Land hat, wo auf dem Land dann doch nochmal die Uhren ein bisschen anders laufen, dann ist das ja, also ich bin gerade richtig froh, dass sich das daraus ergeben hat, aus dieser Show. Das ist ja, genau das wollte ich.
Ja, nee, das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Wir waren auch ein paar Tage später, ich weiß aber jetzt nicht, ob das direkt so draus entstanden ist, da gibt es den Solidarischen Lesezirkel in Leipzig. Die machen das, glaube ich, 2-mal im Monat und sammeln Geld für kleine Vereine. Und dann waren wir auch sofort eingeladen, dann sind wir nochmal nach Leipzig gefahren. Und dann ist der Abenderlös, also der Eintritt ist auf Spendenbasis und dann gibt's ja noch eine Bar und der Erlös, den haben wir auch schon wieder bekommen. Also das war schon ein Phänomen. Ich meine, es gibt ja nur wirklich viele verschiedene Vereine, die alle, jeder schreit ja im Moment nach Hilfe. Es ist ja auch so, dass wir die auch brauchen. Aber das war schön. Zweimal Leipzig und zweimal gut rausgegangen und ja, wieder vernetzt und weiter vernetzt. Genau. Und der solidarische Lesezirkel kommt demnächst auch zu uns. Also die haben wir eingeladen und gesagt, wir könnten das ja auch mal bei uns machen. Weil die haben wirklich, ich mag das, wenn auch mal eigene Texte gelesen werden und nicht so aus Büchern einfach nur, sondern wenn junge Menschen, die das auch studieren, ihre eigenen Texte vortragen. Und da waren wirklich 4 super interessante Sachen dabei gewesen. Also es war auch nochmal ein super schöner Abend hinterher.
Absolut, weil es wirklich so ein Einstieg auch sein kann in eine Literaturkarriere oder irgendwie in einer Art von Aktivismus auch. Das mag ich auch immer, solche Formate. Aber das heißt grundsätzlich, euch kann man auf allen Ebenen unterstützen, alles ist möglich, ihr wollt Vernetzung. Ja. Und das geht am besten, wenn man euch zum Beispiel auf Instagram folgt, ne? Da seid ihr ja relativ aktiv oder ihr habt eine Homepage. Nochmal kurz zu diesem Handtuch, was genau, ist das für ein Handtuch? Du hattest gerade dieses Handtuch.
Das ist ein Geschirrhandtuch.
Ach so.
Und da steht halt drauf, save the bees, plant some trees, clean the seas und fuck Nazis.
Okay, ja, schön. Ja.
Und wenn ich manchmal in so Küchen komme, denke ich, hups, hier hängt ja auch eins, ne? Auch in Vereinen, also es haben sich so manche schon, ne? Manchmal denken wir, es müsste eigentlich jetzt jeder schon eins haben, aber das ist nicht so.
Okay, das ist also ein Bestseller.
Ja, ist ein Bestseller geworden. Also, ja, weil auch wahrscheinlich oben rein, ne, geht es erstmal so ein bisschen positiv, dann kommt unten, bam, ja, zack, der letzte Satz.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Also ein Geschirrtuch, ja, brauchst du, ne? Und gleich mit der Botschaft verbunden. Weil das ist ja, ja, sonst aber bei anderen Dingen so, dann stellt man sich ja irgendwie so ein Dekokram in die Ecke. Aber ja, in dem Fall ist es ja wirklich sehr dekorativ. Genau. Oder sehr nutzwertig an anderer Stelle und eben nicht dekorativ. Also ich find's großartig. Die habe ich tatsächlich noch nicht gekannt und werde ich mir auch bestellen. Das ist ja mal, ja. Sehr schön, Mensch. Ich bin immer noch begeistert, wie vielfältig ihr da unterwegs seid und was ihr da vor allen Dingen alles auf die Beine stellt, mal so eben nebenbei. Ich hoffe, dass wir jetzt diesen Podcast ein bisschen nutzen konnten, um euch, die ihr jetzt hier alle zuhört, da ein bisschen Einblicke zu geben. Und ihr seht ja, ihr könnt euch an jeder Ecke da engagieren, aber auch natürlich in allen anderen Vereinen, die da sowas tun, die in der Tat, wie Dorita sagte, die Förderung nimmt immer weiter ab. Also die Leute haben auch teilweise schon keinen Bock mehr, Anträge zu stellen, weil sie wissen, sie werden abgelehnt. Es ist wirklich dramatisch, was da hinter den Kulissen jetzt alles inzwischen passiert bei solchen Vereinen. Wie viel Angst, wie viel Zukunftsangst sie auch haben um ihr Bestehen. Also deshalb engagiert euch, macht das. Ich weiß, es ist albern, dass wir das alles machen müssen. Eigentlich hätten wir dafür Steuergelder und die Politik, aber die tickt ja momentan irgendwie ganz anders. In diesem Sinne erst einmal nochmal große Gratulation, dass du unseren Preis, unsere Goldene Brandmauer gewonnen hast, dass du dich so toll engagierst. Grüße an alle, die da mitmachen und wir bleiben so oder so in Kontakt und wenn mal wieder sich irgendwas ergibt, habe ich euch sowieso auf der Karte. Danke dir, Dorita.
Danke, das ist sehr schön. Und wie gesagt, wir fahren ins Bundesgebiet, wenn auch mal jemand Interesse hat. Wir haben Vorträge im Petto. Man kann uns anschreiben. Wie gesagt, wir sind überall zu finden. Und wir kommen gerne, weil ich denke, wir müssen und müssen und müssen noch mehr zusammenrücken.
Bildet Banden, wie ich immer sage.
Bildet Banden, jawohl.
Genau, danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.